Hallo, hallo.
Hallo und herzlich willkommen. Dobro dosch, mein Name. Meinst du, haben schon alle unsere österreichischen Zuhörer und Zuhörerinnen unsere Balkansprachen gelernt, dass sie zumindest die Smalltalk-Basics verstehen?
Das glaube ich sicher. Und wenn nicht von alleine, haben sie es sicher entweder in der Schule mitbekommen oder am Arbeitsplatz.
Ja, die Frage ist halt, wie lange man es noch überhaupt in der Schule sprechen darf. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Niederösterreich hat ja gewählt und unter anderem im Regierungsprogramm der beiden regierenden Parteien ist unter anderem, dass auf dem Schulhof die Muttersprache verboten werden soll. Ich glaube, es wurde positiver formuliert. Sie haben gesagt, dass man nur Deutsch sprechen darf. Deutsch sprechen, das kennen wir doch schon, oder?
Ja, ich habe das mitbekommen.
Ja, es widerspricht allen Forschungen und aber wurscht. Es wird eh nicht halten. Oberösterreich hätte es auch schon mal probiert, ist vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden, weil Recht auf Privatsphäre, Freizeitpause wird als Freizeit betrachtet. Aber es steht wahrscheinlich schon in einem Regierungsprogramm und spricht sehr niedrige Instinkte an. Aber das sei jetzt so kurz zu unserem
Smalltalk.
Wir beschäftigen uns ja mit ganz vielen Dingen. Ja, wie waren die letzten Wochen für dich? Was hast du so getrieben, Ella?
Also mein Highlight war auf jeden Fall die Salz 21, wo ich gemeinsam mit dir und der Umi Hana einen Workshop halten durfte. Und zwar zum Thema Ethno-Recruiting und IT-Outsourcing in den Balkan. Das war super spannend. Wir haben auch sehr gutes Feedback bekommen von den Zuschauern oder von den Teilnehmern. Und wir sind da auf ganz viele Punkte eingegangen, warum es wichtig ist, Ethno-Recruiting zu betreiben oder warum es manchmal notwendig sein könnte, IT-Outsourcing in den Balkan zu machen.
Das war ein tolles Programm und die Teilnehmerinnen waren sehr aktiv und haben viel mitgesprochen und mitgemacht und Fragen gestellt und auch ihre Beispiele aus Berufsleben eingebracht. Also das hat für mich auch nochmal neu Inputs reingebracht, wo ich dann auch nochmal darüber nachgedacht habe, wie wir das verwenden können, weil dann doch ein paar auch gute Ideen dabei waren. Ja, aber auch die gesamte Veranstaltung war sehr nett. Also wir haben uns mit ganz vielen Leuten unterhalten können und es wurde auch dein Award.
Der Award wurde verliehen, genau. Und wir dürfen gratulieren der Azra Dedic Schweiger, die einzige bosnische Molekularbiologin, die ein eigenes Unternehmen im Medizinprodukthandel hat. Und Nedjad Mocevic, der FH-Professor ist, also an der FH Salzburg. Und Researcher sowie Speaker, also er setzt sich sehr stark für das Thema interkulturelle Kompetenz ein und spricht für die Minderheit.
Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe als Migrantin vom Balkan ganz ein großes Bewusstsein, dass wir ganz viele coole Leute haben, die ganz viele coole Sachen machen. Aber durch den Blog wird mir das nochmal umso bewusster. Und ich finde das so cool. Ich finde das so cool, auch so ganz unterschiedliche Bereiche werden abgedeckt. Also das letzte Mal waren ja ganz andere Unternehmer, Blogger und Erfinder von wertigen Produkten, die der Gesellschaft zugutekommen, vor allem im Gesundheitswesen. Also es sind wirklich sehr, sehr, sehr spannende Persönlichkeiten, immer die dabei ist. Ich lese deinen Blog sehr gern und es sind immer wieder super tolle Leute dabei und ich bin einfach froh, dass du diese Initiative gestartet hast. Und in Salzburg ist es wirklich schon ein großer Bekanntheitsgrad auch. Also der Blog hat einen großen Bekanntheitsgrad erlangt, also man wird öfters angesprochen und auf der Salz 21 hat man es dann auch ganz gut sehen können. Response war groß und war sehr, sehr cool.
Vielen, vielen Dank für diese Blumen. Auf jeden Fall das nächste Mal, nächstes Jahr wird es so sein, dadurch, dass wir viele Nominierungen hatten, auch in ganz unterschiedlichen Bereichen, werden wir 3 Kategorien nächstes Jahr verleihen. Und zwar einmal die Business-Kategorie, einmal die Social-Kategorie und einmal eine Open-Kategorie. Und da bin ich schon sehr gespannt, welche Nominierungen dann. Also Business ist natürlich Business, also wer hat ein Unternehmen, wer verkauft ein Produkt, wer verkauft eine Dienstleistung. Bei der Social-Kategorie ist es so, dass ich sage, wer engagiert sich sozial, wer engagiert sich im Bereich Minderheiten, eben genauso wie es jetzt der Nedjad macht, und wer betreibt Social Selling zum Beispiel, auch Social Media ist ein ganz großes Thema. Und in der Open-Kategorie, diese Kategorie steht offen für alle Freiberuflichen zum Beispiel, für alle, die sich mit ganz unterschiedlichen Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel Fotografen oder Ärzte, Anwälte, genau.
Also du deckst alle Bereiche somit dann ab.
Somit decke ich alle Bereiche ab, genau. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Unterteilung dann auch nochmal mehr das Bewusstsein für die Community schaffen kann und sagen kann, okay, es ist nicht nur im Business-Bereich gibt es so viele coole Persönlichkeiten, sondern auch in den ganz anderen unterschiedlichen Bereichen.
Schriftsteller, Journalistinnen,
genau.
Aber auch Politikerinnen, ja. Sehr cool. Also ich finde, also ich nach wie vor einer deiner größten Fans.
Dankeschön, danke, danke.
Finde ich super, die Sache, und die entwickelt sich irgendwie sehr, sehr geil, und man vernetzt sich so, so gut, und ich glaube, das ist auch immer wieder ein guter Grund, den Blog zu lesen, ein guter Grund, bei Veranstaltungen dabei zu sein. Man lernt wirklich ganz viele coole Leute dabei, man kann sich vernetzen, man kann sich austauschen, sich Tipps und Erfahrungswerte holen, und ich denke, das ist auch so, sind sozusagen auch die Perks of,
genau, auf so ist Blog. Es. Und um die neue Generation, also Generation Z, zu erreichen, muss ich schon fast auf Social Media sehr aktiv sein mit dem Blog, weil die wollen einfach viel mehr Informationen, die sind diesen Informationsload schon gewohnt, und die wollen sich die Informationen einfach mittels Reels, mittels TikTok und Social Media holen. Ich muss ehrlich sagen, ich befinde mich gerade in einer Fastenzeit, was TikTok angeht. Ja, das muss leider sein. Aber generell sind es genau diese Medien, die die Zielgruppe erreichen, also die jungen Leute vor allem. Und der Blog, der hat ja auch einen Nachhaltigkeitsaspekt. Und zwar möchte ich, dass einfach die Generation Z und alle nachfolgenden Generationen nicht mehr mit diesem Rassismus oder dieser Diskriminierung, die wir jetzt zurzeit noch erleben, zu kämpfen haben müssen.
Aber generell zur Generation Z, wie nimmst du sie wahr? Wer ist überhaupt die Generation Z?
Ja, für mich ist die Generation Z die Generation, die mit dem Smartphone aufwachsen. Also das sind die, die von Geburt an oder von Kleinkindalter an schon wissen, okay, mit dem Zeigefinger kann ich weiterklicken auf einem iPad oder auf einem Handy. Genau, so ist es. Aber was die Forschung sagt, beziehungsweise die Studien sagen, dass die Generation Z sind diejenigen, die zwischen 1996 und 2010 geboren sind.
Also wir nicht.
Wir nicht, wir sind die Millennials.
Ah. Wir sind schon sozusagen mittendrin im Podcast-Thema. Das heutige Thema beschäftigt sich mit der Generation Z, mit auch und auch mit den Millennials, also mit den sogenannten Generation Y, zu der wir uns auch noch zählen, und die Unterschiede. Und wir machen aber auch immer wieder Sprünge zu unseren Balkans. Und fragen uns, gibt es hier Unterschiede bei den Millennials? Gibt es hier Unterschiede bei den Zs? Wie sind die? Wie nehmen wir sie wahr? Was sagt die Wissenschaft? Und dazu haben wir uns auch eine Deloitte-Studie angesehen. Eine Studie, die sich damit auseinandersetzt, hauptsächlich im beruflichen Kontext, Homeoffice, also dieses Remote-Arbeiten, aber auch welche Sorgen und Ängste hat die Gruppe, aber auch einen Vergleich zu den globalen Zs und Ys. Und wir haben dann auch eine eigene kleine Umfrage gestartet, die natürlich jetzt keinen empirischen Wert hat, also das maßen wir uns hier nicht an, aber wir haben eine kleine Umfrage erstellt und haben auch Balkans gefragt, wie es ihnen mit gewissen Themen geht.
Und genau, Balkanleute und Nicht-Balkanleute.
Genau. Um einfach ein Gefühl zu bekommen, gibt es hier Unterschiede, weil wir haben festgestellt, als wir diese Deloitte-Studie gelesen haben, dass es hier große Unterschiede, also teilweise 10% Unterschiede zu den globalen, also die Globals versus Österreich gibt. Und dann war für uns die Frage, ja, wie geht es eigentlich den Balkanleuten hier? Gibt es hier auch diese Tendenzen und Unterschiede, Ängste, Sorgen? Oder ist das so ziemlich ähnlich mit den Österreichischen?
Genau. Und also generell, was mich betrifft, ich sehe die Generation Z eher als eine Generation, die flache Hierarchien sehr mag, die einen entspannten Umgangston pflegt, die eher mal per Du ist und denen eine Work-Life-Balance enorm wichtig ist.
Also auch aus dem beruflichen Kontext nehme ich die Generation Z auch so wahr. Ich habe das Gefühl, das ist eine Generation, die selbstbewusster ist, die bewusster ist, auch in vielen Dingen, sei es jetzt auch Klima, Klimasorgen, aber auch andere Themen. Ich habe das Gefühl, wenn man sich auch Umfragen anschaut, das ist die Generation, in denen Diversity auch im beruflichen Umfeld sehr wichtig ist und also die auch nicht alles mit sich machen lässt. Das hat auch unterschiedliche Gründe. Also das ist eine Gruppe, die sowohl mal gut erben wird oder schon geerbt hat, also zumindest mal finanziell abgesichert ist und somit auch im Umkehrschluss es nicht in der Not hat, sich alles gefallen zu lassen, wie vielleicht die Generation davor. Aber auch dieses Bewusstsein, dass man sich wenn ich jetzt mich voll reinhackle in eine Arbeit, dann werde ich mir jetzt trotzdem kein Haus bauen können. Also dieses Bewusstsein hat diese Generation auch. Und ich habe auch das Gefühl, das ist jetzt so meine anekdotische Evidenz, ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch eine Generation ist, die mit viel weniger auskommt. Und damit meine ich, die sind weniger kapitalistisch. Vielleicht ist das jetzt gar totaler Blödsinn, den ich sage. Aber ich habe, wenn ich mir überlege, wie wir früher auch uns nach schönen Dingen, die uns so der Kapitalismus immer so aufzeigt, das musst du haben, das musst du haben, dann kommt mir vor, dass diese Generation auch mit viel weniger auskommen will, auf Secondhand setzt, auf Fairtrade, auf es muss nicht alles super teuer sein und also auch wirklich weniger zum Leben braucht.
Und einen Minimalismus verstärkt.
Ja, genau.
Lebt, genau.
Also wir haben eigentlich, ich habe das Gefühl, wir beschreiben sie sehr positiv, also auch ein bisschen anerkennend und auch Dinge, die ich nie sein konnte aus unterschiedlichen Gründen oder nie war, finde ich gut, dass sie, aber es gibt auch natürlich in der Arbeitswelt auch Probleme, weil wenn jeder nur 4-3 Tage arbeiten will und in Teilzeit arbeiten will, dann geht sich das auch mit den Leistungen nicht aus, die wir als Gesellschaft beanspruchen. Und wir haben ja sowieso einen Fachkräftemangel und so weiter. Also es sind alles natürlich Themen, die real sind und die ja, in dem Kontext uns alle betreffen.
Ja, laut den Studien, also laut der Deloitte-Studie und laut unserer Umfrage, mussten wir feststellen, dass beide Gruppen, also sei es jetzt die mit Migrationsbiografie oder die ohne Migrationsbiografie, haben tendenziell gleiche Antworten.
Ja. Also,
wirklich, ja.
Es ist nicht nur dieser Unterschied zwischen den Global Gen Z und Austrians ist wesentlich unterschiedlicher, fällt aus als die Balkanleute versus Österreicher, oder?
Ja, genau. Also, wie zum Beispiel die Work-Life-Balance. Mhm. Die war beiden sehr, sehr wichtig. Also, Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten,
Homeoffice-Möglichkeiten.
Genau, ja. Remote-Arbeiten, wobei die Community mit Migrationsbiografie schon gesagt hat, Remote-Arbeiten deswegen, weil sie dann die Familie öfter sehen können.
Das sagen auch die Millennials übrigens. Also die sagen auch, einen Vorteil aus dem Remote-Arbeiten oder warum ich es mir persönlich wünsche oder erwarte, hat familiäre Gründe und die Familie auch öfter zu sehen. Damit ist auch gemeint, dass man es dann vielleicht auch praktischer hat, wenn man im Homeoffice ist, dass man vielleicht mal noch eine Stunde am Abend länger arbeiten kann oder vielleicht einmal, während das Kind spielt, noch etwas für die Arbeit erledigen kann, was natürlich in den Räumlichkeiten des Arbeitgebers so mit Kind nicht möglich wäre. Also da merkt man, die Jüngeren sind noch nicht in dieser Kindersituation drin und die Millennials auch, aber auch die die Balkanleute. Vielleicht liegt es daran, dass wir familiärer sind, oder vielleicht liegt es auch daran, dass wir frühe Kinder bekommen.
Ja, genau. Aber ich fasse mal den Begriff ein bisschen weiter. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, in Bosnien aus meiner Heimatstadt zu arbeiten, weil ich habe noch unten sehr, sehr viel Familie, die ich vielleicht nur einmal im Jahr sehe. Aber wenn ich jetzt einen längeren Zeitraum unten verbringen könnte, dann könnte ich A, meine Muttersprache verbessern und B, meine Cousins und Cousinen einfach mal näher kennenlernen.
Also wichtig ist, dass du Deutsch lernst.
Wenn ich nach Niederösterreich fahre, hole ich mir eine Aufenthaltsgenehmigung. Wie ist es dann, wenn ich durch Niederösterreich fahre, um nach Wien zu kommen? Brauche ich dann so ein Halbzeitvisum oder sowas?
Ich weiß nicht, ich hab da gerade so einen witzigen Reel, glaube ich, von Taktische Pommes
gesehen. Genau, die hat das ja super aufgezogen.
Einer hat dann geschrieben, so, wenn Leute zu mir sagen, so, geh doch nach Hause, dann sage ich immer so, aber diese Tristesse und Hoffnungslosigkeit aus Niederösterreich halte ich kein zweites Mal aus. Fand ich irgendwie eine geile Antwort. Ja, was uns aufgefallen ist, die größte Sorge bereitet der Generation Z aus Österreich der Klimawandel. Und bei den Globalen und bei den Migrantinnen ist es aber nicht so. Das ist tatsächlich was anderes.
Genau, und zwar ist es eher die Ressourcenknappheit, die ihnen Sorgen bereitet.
Und das ist dann doch ein gewisser Unterschied, dass man die Ängste, die Community auch hat, die merke ich auch in meinem privaten Umfeld. Oder so, wie reagiert deine Mutter auf, es gibt jetzt eine Ressource oder ein Produkt nicht so, also ist nicht so verfügbar.
Ja, also es darf Mehl und Öl darf nicht ausverkauft sein, sonst gibt es mega negative Stimmung zu Hause. Ja. Oder es werden alle Supermärkte abgefahren, um Öl und Mehl auf Lager zu kaufen.
Haben Sie auch Toilettenpapier gehortet, die Corona?
Nein, das Gott sei Dank nicht. Es ging eher um Ressourcenknappheit bei den Lebensmitteln.
Weil ohne Toilettenpapier kommen wir ja theoretisch aus. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen. Ja, das glaube ich, das sind einfach realere Ängste. Ich denke, wenn jemand, der vielleicht eine abbezahlte Wohnung hat oder weiß, er wird erben oder hat zumindest irgendwie die Möglichkeit, bei seinen Verwandten günstig oder gratis unterzukommen, der weiß auch, dass er mit ganz wenig Ressourcen auskommt. Das heißt, das wird nicht seine größte Sorge sein. Und deswegen ist die Sorge globaler, wie eben Klimawandel, was ich auch aus der Perspektive sehr gut nachvollziehen kann. Aber man merkt auch, dass das genau das ist, das die Balkanesen noch nicht haben. Also so diese Generation, die sagt, ich habe noch nicht Eigentum abbezahlt, ich muss mich noch um diese Dinge sorgen. Und dadurch ist auch diese Sorge in dem Bereich. Bei dieser Personengruppe noch auf alle Fälle berechtigt.
Ja. Genau. Und auch die finanzielle Absicherheit ist bei der migrantischen Community so, dass sie sagen, sie fühlen sich finanziell nicht abgesichert.
Genau. Also das ist sogar ein erheblicher Unterschied. Also eigentlich in unserer Umfrage haben eigentlich ganz viele gesagt, ich bin finanziell abgesichert. Allerdings die gesagt haben, ich bin es nicht, waren hauptsächlich Leute
vom Balkan.
Vom Balkan. Und das macht
und so daraus resultiert dann auch ein Jobwechsel, wenn ein höheres Gehalt angeboten wird. Da wurden bei unserer Umfrage haben auch viel mehr Menschen mit Migrationsbiografie das angeklickt, dass sie bereit sind, den Job zu wechseln, wenn ein höheres Gehalt angeboten wird.
Ja, ist für mich auch nachvollziehbar. Also ist für mich sehr plausibel.
Genau, also wenn wir zusammenfassen können, dann heißt das für uns eben die finanzielle Absicherheit ist bei der österreichischen Community eher gegeben als bei der migrantischen Community in der Generation Z. Dann der Klimawandel ist bei der österreichischen Community eher wichtiger als bei der als bei der Community Migrationsbiografie. Und die Ressourcenknappheit ist bei der Community mit Migrationsbiografie wichtiger. Mhm. Genau. Wobei die Work-Life-Balance oder die Life-Work-Balance, so wie ich es neu gelernt habe beim letzten Workshop mit Ljubica, ist beiden Communities wichtig. und Generationen.
Ich fand auch die Frage, also bei unserer Umfrage sehr spannend, weil wir haben auch gefragt, aus welchen Gründen schon mal ein Dienstag gestendet wurde. Also ich fand es irgendwie witzig, weil das war ein lustiges Tortendiagramm, weil es tatsächlich fast gefünftel war. Also die Antwortmöglichkeiten war, ich habe mich nicht wertgeschätzt gefühlt, der Job war schädlich für meine Gesundheit, ich habe mich ausgebrannt gefühlt, mangelnde Flexibilität oder schlechte Bezahlung. Man kann sagen, das alles befindet sich so in einem 20er-Bereich. Also es ist alles
fast... Alles vertreten.
Ja, es ist alles vertreten. Also da gibt es keine Ausreißer. Und spannend habe ich auch, also das, sage ich mal, wussten wir schon, aber hier auch nochmal, dass bei der Frage war, aus welchen Gründen man sich für ein Unternehmen entscheiden würde. Also hier gab es sechs Antwortmöglichkeiten. Fünf davon waren eher gleich vertreten und der Ausreißer mit 30% ist dann tatsächlich die gute Work-Life-Balance. Also das war natürlich auch sehr spannend zu sehen.
Genau, jetzt habe ich letztens einen Artikel gelesen über eine Dame, die sich mit der Forschung von Werten der Generation Z beschäftigt. Und sie hat gesagt, dass seit der Pandemie die Generation Z einen sicheren Arbeitsplatz und ein gutes Gehalt wieder Wichtigkeit annimmt.
Ja, und ich glaube schon, meinst du, dass das mit der aktuellen Krise jetzt zu tun hat, mit Teuerung und...
Ja, das glaube ich auch.
Ja, spannend.
Was hast du denn sonst noch so beobachtet in der Community? Welche Unterschiede gibt es so, wenn man jetzt zum Beispiel rausgeht, fortgeht?
Ich gehe doch nicht fort, wo Jugos sind.
Wirklich nicht. Also wir müssen wieder mal so eine Balkan-Barhopping-Tour organisieren.
Unbedingt. Ja, ganz unterschiedliches beobachtet man. Also meine größten Beobachtungen sind immer so ein bisschen im Bereich. Also ich merke immer ganz viele Unterschiede zu Kindern. Also das ist für mich immer ein großer Trigger. Da muss ich auch immer wieder an unsere kollektivistisch versus individualistische Erziehung denken. Also da erwische ich mich auch ganz viel in Situationen, wo ich mir denke, so seriously, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und das ist quasi mein Befinden, wenn ich mit Österreicherinnen oder mit österreichischen Müttern und Vätern beieinander bin also da bin ich oft so mal perplex, weil es einfach im Widerspruch steht zu dem, was ich meinem Kind weitergebe oder wie ich ihn erziehe. Und das ist für mich immer ein spannendes Thema. Meine Schwester meinte letztens, ja, aber wenn wir sozusagen immer auf dieses Teilen, immer auf die Gemeinschaft schauen, immer auf das Kollektiv schauen, aber mein Kind ist immer in Umgebungen, wo die Eltern ihr Kind extra rauspicken, dann hat es immer nur Nachteile, weil sie erlebt das ja dann nicht, dass sie bei anderen Leuten daheim ist und dann vielleicht irgendwie, sondern dann heißt es, ja, mit dem Spielzeug darfst du nicht spielen, mit dem Spielzeug. Das ist das Lieblingsspielzeug, das eigene Kind darf sich zuerst was nehmen und lauter so Sachen. Was sie natürlich recht hat, das macht es natürlich schwieriger, wenn hier zwei Erziehungsmethoden so komplett aufeinander prallen, damit tue ich mir schon schwer.
Ja, da hast du recht.
Und das fällt mir immer mehr und mehr auf. Also es sind oft so Kleinigkeiten im Alltag, wo ich mir denke, okay, das hätte ich jetzt nicht so gesagt oder gelöst, aber okay.
Deswegen harmonieren unsere beiden Kinder ja so gut miteinander.
Ja. Ich weiß nicht, wer lauter ist.
Toxische Beziehung nennen wir es immer. Und wir kommen jetzt noch einmal zu unserer Balkan Heroes Session.
Passend zu unserem letzten Thema Schönheit und den ganzen Schnickschnack. Ich möchte an dieser Stelle meine Lieblingskosmetikerin vom Balkan empfehlen, nämlich Alma Cosmetics. Folgt ihr auf Instagram. Sie macht ganz tolle Behandlungen, aber auch Mikroneedling, Microblading und auch einige andere Behandlungen. Sie ist super gut gebildet in dem Bereich, kennt sich, gibt ganz viele Tipps, sie hat gute Preise. Ich feiere sie sehr. Und also sie ist die Kosmetikerin meines Vertrauens und ich habe sie schon einigen weiterempfohlen und einige dadurch glücklich gemacht. Also empfehle ich es hier nochmal offiziell weiter. Alma, du bist die Beste.
Alma, du wirst dich nicht retten können vor Anfragen wahrscheinlich.
Was ist dir aufgefallen oder was fällt dir auf?
Also ich war letztens an einem Sonntagabend mit ein paar Mädels was trinken in einer Bar, da war Balkan-Live-Musik, das war total nett, der hat mit Gitarre alte Lieder gesungen, es war wirklich super schön und da habe ich dann noch gemerkt, dass viele der Jugendlichen rauchen oder auch
Also
viele
Balkan-Jugendliche.
Balkan-Jugendliche, genau, viele rauchen, ich glaube sogar 99% der dort Anwesenden haben geraucht, also sind immer mal wieder rausgegangen und haben geraucht. Auch bei mir am Tisch, beziehungsweise in meinem Umfeld, rauchen noch sehr viele. Und ich dachte aber, eigentlich ist Rauchen jetzt schon wieder so in Richtung uncool werden.
Ja, schon, aber die einen haben die Sucht halt
Ja. Ja, aber von wo sieht es denn die Generation Z? Die müssen es ja noch von ihren Eltern irgendwie mitbekommen haben.
Also es ist mir tatsächlich auch nochmal bewusst, also auch aufgefallen, dass die Jugendlichen von Balkan noch mehr rauchen. Es ist auch in dieser Gruppe viel weniger geworden. Also meine Eltern haben auch schon lange aufgehört zu rauchen. Ich habe aufgehört zu rauchen. Auch viele Verwandte. Witzigerweise, meine Cousine mit 40 in Bosnien hat zum Rauchen angefangen.
Das siehst du, solche Extreme gibt es auch.
Aber die ganze Familie ist komplett perplex. So, sie war in ihrer Jugend immer so super vernünftig und so super brav und so alles richtig gemacht. Und weißt du, und Studienzeit, Mindestdauer und Doktorat und brav Kinder bekommen. Weißt du, was ich meine? So in unserer Gesellschaft. Und die hat alles so richtig gemacht. Und auf einmal weiß ich nicht, was ist das jetzt für eine rebellische Aktion? Keine Ahnung.
Gibt es denn überhaupt eine Expertenmeinung dazu?
Ich weiß es nicht. Ich habe hier nur Annahmen. Es war, also ich finde, früher, wenn man sich das anschaut, irgendwie Rauchen war schon ein bisschen ganz am Anfang in Filmen, war das so ein bisschen eine Kunstszene, oder die irgendwie geraucht hat. Das wurde auch immer so besonders verführerisch dargestellt. Es war dann aber schon auch irgendwie so ein bisschen soziale Unterschicht, oder? Und ich glaube, dass das auch manchmal noch immer, dass hier nochmal die Ausprägungen nochmal mehr da sind. Natürlich ist es Sucht, aber ich glaube auch in unseren Kreisen ist es weit anerkannter. Und damit meine ich, es ist nicht so ein Shaming da. Bei uns schämt man die Leute nicht, wenn sie rauchen. Bei den Österreichern ist es also. Da nicht rauchen, dort nicht rauchen. Es gibt viele öffentliche Plätze, wo man nicht rauchen darf. Es wird, also du hast, glaube ich, in der österreichischen Community weit schlechter, erfährst du damit weit schlechter als bei uns. Bei uns ist es einfach akzeptierter. Oder man sagt mal, hör auf mit dem Scheiß, brauchst du nicht, kostet Geld, ist schlecht für die Gesundheit. Also die klassischen Argumente, die jeder Raucher hört. Aber ich glaube, bei uns ist es trotzdem noch nicht so verpönt wie bei den Österreichern. Was glaubst du?
Ja, das glaube ich auch. Wie sieht es denn in Jugendwohnhäusern aus oder in der Schule? Gibt es da Beobachtungspunkte?
Also meine Beobachtung, ich habe vor nicht mal 10 Jahren in einem Jugendwohnheim gearbeitet in der Pädagogik und eine der größten Herausforderungen damals war, die Hausordnung einzuhalten. Und damit meine ich jetzt nicht, ist das Zimmer aufgeräumt oder ist man pünktlich, wo man halt sein muss, sondern war diese Raucherterrasse da zu sein, diese im Auge zu haben, schauen, dass alle, die dort rauchen, auch rauchen dürfen, zumindest gesetzlich rauchen dürfen, dass sie schon 16 sind und auch mal so seine Rundgänge machen, ums Haus herum schauen, sind da irgendwelche 15-Jährigen, die oder 14-Jährigen, die rauchen. Also das war eine große Challenge. Unter den Jugendlichen haben ganz, ganz viele geraucht und die haben sich Murks gefreut, wenn sie endlich 16 wurden, wo sie das dann offiziell und öffentlich machen. Und mittlerweile hat sich das auch in dem Haus, also ich bin da noch immer gut vernetzt und dieses Thema ist so gut wie gar kein Thema mehr. Es gibt vereinzelt Raucherinnen, aber Rauchen ist, wie du schon gesagt hast, komplett aus der Mode. Es ist fast gar kein Thema mehr. Also es gibt ein Rauchverbot auf dieser besagten Raucherterrasse. Rund um die Häuser wird kaum geraucht. Also es ist wirklich. Wie gesagt, es gibt noch vereinzelt Raucherinnen, aber damals war das unsere größte Challenge für die Pädagoginnen, diese Regel einzuhalten, weil man natürlich auch nicht wollte, man wollte auch nicht diesen Ruf haben. Ja, bei uns schaut man nicht drauf, dass die Jugend raucht.
Okay, also Konklusion unserer Beobachtungen: Jugos rauchen mehr und fangen jünger damit an als die
Ja,
österreichische Community.
ich bin aber überzeugt auch, dass das auch in eine andere Richtung geht. Also ich glaube auch, dass es in unserem Bereich schon viel, viel weniger geworden ist, aber es ist auf alle Fälle noch
Ein
präsenter.
Thema,
Und ich
ja.
glaube, bei uns ist es noch, also bei uns schimpft man die Leute noch nicht so.
Ja, genau. Okay, anderes Thema, was mir auch noch aufgefallen ist, als ich da wieder, ich komme selten raus, aber wenn ich mal rauskomme, dann beobachte ich dich, die Menschen oder um mich herum. Es waren alle super schön. Alle waren top gestylt. Es war ein Sonntag, ja. Ich bin mir da irgendwie, ich bin da total untergegangen.
Blödsinn.
Ich hatte meinen roten
Du
Blazer nicht an.
Naturschwein.
Also, das war echt top gestylt, top geschminkt an einem Sonntagabend und manche hatten auch High Heels an. Also wirklich, es hat schön ausgesehen.
Ja, also findest du da, waren das Österreicherinnen oder
Na, ich war in einer
Balkan-Girls?
Balkan-Bar.
Also okay, ja. Ja, und findest du sie, es ist so natürlich oder eher ein bisschen künstlich herausgeputzt?
Also, was definiere ich denn als natürlich schön? Natürlich schön ist für mich
Wenn man
jemand,
sich
der.
natürlich schön schminkt, aber von der Masse her genauso viel oben hat wie jemand, den man sieht.
Also in meiner Definition ist jemand natürlich schön, wenn er kein Make-up oben hat und alle anderen sind halt geschminkt.
Ja, ich
Genau.
bin
Also
geschminkt.
das ist für mich natürlich schön und geschminkt. Und diejenigen in dieser Bar waren einfach komplett geschminkt.
Ja. Also da merke ich schon auch, da merke ich schon auch einen großen Unterschied. Also ich finde, diese westliche Denken von Schönheit ist eben, wie ich sie gerade gesagt habe, natürlich schön, aber natürlich schön geschminkt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt bei den Oscars mitbekommen hast. Lady Gaga hat ja zuerst ihren geschminkten Auftritt hingelegt, dann hat sie sich komplett abgeschminkt, hat sich einen Snickers angezogen, zerrissene Jeans und hat sich dann ins Publikum gesetzt. Sie braucht das nicht. Ich fand es ehrlich gesagt schwierig. Aber ich mir
Ja,
gedacht
es
habe,
ist diese
so,
privilegierte Schönheit.
ja, weil ich mir gedacht habe, so, ja, ich habe auch als Jugendliche mit Haut und Haaren etc. gekämpft und ich denke, jemand wie Lady Gaga hat ganz einen anderen Zugang zu Produkten, zu Ärzten, zu Tests. Wir wissen ja, dass einfach auch so Akne oder Hautunreinheiten noch ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe haben können. Und bei vielen stellt sich das erste Mal mit den Hormonen, wenn sie mal schwanger sind oder so, überhaupt um. Und das ist für mich so ein Zwei-Klassen-Privileg, wo ich mir denke, da gibt es halt Leute, ich kannte sie aus meiner Jugend, die haben halt nie ein Problem gehabt, haben das billigste Zeug benutzt und haben gesagt, so, ich tue nichts, das ist auch der Grund für diese tolle Haut. Und dann gab es Leute, die wie ich alles Mögliche probiert haben. Und da gab es, glaube ich, nichts, was ich nicht probiert habe. Also von Chemie bis Bio bis Natur. Und es hat halt einfach nichts geholfen und es hat dann doch irgendwie einfach Zeit gebraucht irgendwie. Und da denke ich mir, da habe ich mich halt teilweise schon wohler gefühlt mit Schminke und habe dann immer wieder so Kommentare bekommen. Ja, aber für mich brauchst du das nicht tun. Und ich finde dich ja trotzdem hübscher mit Schminke, was ja dann irgendwo auch so ein bisschen assoziiert, man würde das ja auch damit tun, damit die anderen dich ja hübsch finden. Und eigentlich ging es niemals um die anderen, sondern um mich selbst. Aber okay.
Ja, und es ist halt auch so, dass man ganz viele Hautunreinheiten durch vielleicht Medikamente auch behandeln kann, aber auch durch Produkte, die einfach außerhalb unserer Preisklasse liegen.
Ja, und auch diese Gründe zu erforschen, auch das ist das, was da gibt es dann schon auch die und Ärzte, die vielleicht privat sind, die. Und ich denke mal, ja, Lady Gaga, du hast wahrscheinlich eine gute Haut, aber du hast halt auch einen anderen Zugang zu allen möglichen Ressourcen in diesem Hinblick, was eine Jugendliche mal per se normal nicht hat, oder?
Ja,
Und ich
genau.
habe das Gefühl, dass da bei unseren Mädels so ein bisschen mehr dieses Selbstbewusstsein da ist. Auch ich muss da jetzt auch nicht wahnsinnig darauf Rücksicht nehmen, weil viele werden ja auch bei Schminken ist es ja immer so, dass da immer impliziert wird, das hängt doch mit irgendeinem mangelnden Selbstbewusstsein zusammen. Man macht das, damit die Gesellschaft einen hübsch findet oder damit die einen okay findet oder Jungs attraktiv finden und so weiter. Und ich finde, dass das bei vielen Mädels so rüberkommt, aber genau also genau das ist es gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, dass man eigentlich das Selbstbewusstsein drüber zu stehen gegen Anfeindungen im Sinne von, ja, du bist schon wieder geschminkt und du machst die hübsche Wegen und eigentlich denkt man sich, ich mache es ja eh für mich und nicht für irgendwen anderen und deine Meinung ist in dem Kontext eh nicht wichtig.
Also ich würde das jetzt so zusammenfassen, ich kann und darf schön sein und gleichzeitig ein kompetentes Meeting führen.
Ja, darfst du. Also ich wäre dafür, dass man einfach aufhört, egal ob jemand gern ungeschminkt ist oder geschminkt ist oder jemand viel geschminkt ist oder jemand aufgeklebte Wimpern oder falsche Nägel oder Extensions hat oder was auch immer, dass wir einfach aufhören, den Leuten zu sagen, wie sie zu sein haben und einfach irgendwo
nicht akzeptieren,
wie sie sind und ja, so what, macht doch, was ihr wollt, wie ihr euch am wohlsten fühlt und nicht, wie es euch irgendwer sagt. Ich glaube, das ist so wichtig, dass sich das auch die Jungen bewusst werden, hey, es ist okay, so wie du bist und es ist okay, wenn du dich geschminkt wohler fühlst und wenn du dich ungeschminkt wohler fühlst und wenn du glaubst, du musst jetzt ein paar Extensions haben oder gemachte Nägel oder lackierte Nägel, ist doch wurscht, mach's einfach, was dir Spaß macht und was dir gefällt. Das klingt doch nach einem guten Abschluss.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, würdest du dann den Conclusio sagen, die österreichische Community schminkt sich weniger oder legt mehr Wert auf natürliche Schönheit als die migrantische Community oder die Community aus dem Balkan? Wie schaut es denn aus mit Microblading oder mit Aufspritzen von Lippen? Es ist bei mir in der Migranten-Community ist das nach wie vor ein Thema. Geht man zum Microblading, geht man zur Kosmetikerin oder macht man sich ein bisschen irgendein, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber vielleicht ein Kollagen oder Füller oder irgendwas in die Lippen rein. Genau, geht man zur Botox-Behandlung. Also das sind Themen, die werden nach wie vor bei unseren Mädels auch angesprochen.
Ich finde, also ich habe auch in beiden Bereichen Freundinnen, die alles machen, was du jetzt gerade aufgezählt hast. Also jetzt nicht alle alles machen, aber jede von denen irgendwas macht. Ich finde, Österreicherinnen legen mehr Wert darauf, dass man das nicht sieht. Und bei uns ist es vielleicht auch ein bisschen eine Statusgeschichte. Ja, ich kann mir halt Brüste leisten. Dann soll man sehen und am besten gleich mehr als weniger. Also ich habe, es kommt wirklich auf dieses Mindset ein bisschen raus. Ja, es ist halt, ja.
Genau, ich mache es und ich rede auch darüber.
Ja, ich rede auch darüber und ich sage dir, wo du es machen sollst.
Ja, genau.
Und dann, ich glaube, hier will man eher ein bisschen dezenter sein und eben auch nochmal diese Natur schön. Und wenn ich, also ich habe das Gefühl, dass viele auch ganz genauso viel geschminkt wie andere sind, aber sie haben halt weniger, sie haben halt nur alles nudiert und es ist alles super wirkt, als ob es theoretisch natürlich sein könnte. Also ganz wenig Akzente, aber von der Masse her, wenn ich das jetzt aufwiegen würde, wäre es wahrscheinlich gleich, nur die einen benutzen halt ein paar Farben mehr, oder?
Ja, aber auch bei den Männern empfinde ich es, dass die ausländischen Männer eher Wert drauf legen, auf Kosmetik, auf Friseursalone zum Beispiel, die es ja jetzt in Unmengen gibt, hier in ganz Österreich. Und die bieten ja ein richtig gutes Service an für Männer.
Aber das ist aber auch wirklich, glaube ich, auch ein geschichtlicher Aspekt, weil ich glaube, diese Barber, also diese Art, diese Männerfriseure und dieses Kunstformen und perfekte Augenbrauen und was weiß ich und was da jetzt alles dazugehört und auch, dass der Bart perfekt gestutzt ist, das gab es, glaube ich, schon in den arabischen Ländern oder auch in der Türkei und so weiter viel, viel länger und das kommt jetzt so ein bisschen. Jetzt machen es hier auch die ganzen Hipster oder also das kommt jetzt immer mehr, dass man dem Ganzen mehr Bedeutung schenkt.
Ja, ich finde es auf jeden Fall toll und die machen das auch richtig toll.
Ja.
Mein Partner ist Deutscher und geht auch zu so einem Barbershop.
Ich kenne auch schon einige. Also, das ist, also auch die Männer haben für sich Pflege entdeckt.
Das ist auch gut so.
Ja. Also was ich faszinierend finde, ist, hast du schon mal Augenbrauen zupfen lassen mit so einer Farbentechnik?
Ja, das ist so irre. Cool.
Das ist irre. Also das fasziniert mich wirklich.
Ja, und wie die das zu performen.
Ja, also generell so diese Haarentfernungen sind, das sind schon diese, da gibt schon Länder, die da ganz, ganz uns weit voraus sind mit Technik und Prozess, ja.
Ja, gut. Ja, sind wir jetzt eh schon am Ende unserer Folge angelangt. Und womit werden wir uns denn nächstes Mal beschäftigen? Was steht denn eigentlich an im April?
Also, die Wahlen. Salzburger
Oh.
Landtagswahl.
Ja, genau, Landtag.
Mir
Es
klingt jetzt
steht
auch nach
im,
einem
ja.
langweiligen Thema, aber wir versprechen, es wird lustig. Nein, wird es nicht. Nein, wir versprechen, wir möchten, dass wir versuchen, es spannend zu gestalten und euch ein paar Informationen zu geben, die von Interesse sein
Ja, und ich gehe jetzt mal googeln, was überhaupt Landtag bedeutet.
könnten.
Ciao, ciao.
Danke, dass ihr eingeschaltet habt.